Ja, bei mir sind heute Lars und Lara. Ja? Und ihr habt euch in eurer Forschungsgruppe mit dem Thema beschäftigt, ob und wie die Chancengleichheit in der Schule während der Corona-Pandemie gesichert werden kann. Um da einen Einblick in dieses Themengebiet zu bekommen, habt ihr Interviews mit unterschiedlichen Lehrenden geführt. Aber bevor wir zu diesen kommen, würde mich erstmal total interessieren, wie ihr überhaupt auf eure Forschungsidee, auf eure Forschungsfrage gekommen seid. Also warum habt ihr euch mit dem Thema Chancengleichheit befasst?
Also, wir haben überlegen sollen, was uns während Corona interessiert, was dadurch, also was die Veränderungen, die Corona mit sich bringen, also wo unser Interesse daran liegt. Und ich dachte da gleich an Lehrer und Schüler, weil ich eben auch Lehramt studiere und das in der Hochschule dann eben auch für mich von Relevanz ist. Und habe mich gefragt, inwiefern die Schere zwischen den guten und schlechten Schülern oder stärkeren und schwächeren Schülern dann sich verändert. Und ja, da kamen dann ganz unterschiedliche Ergebnisse raus, beziehungsweise habe ich mitbekommen, dass es, was mich mega interessiert hat, andere gar nicht so interessiert.
Bei mir war es so, dass ich anfangs auch noch nicht wusste, was ich in welche Gruppe ich gehen will, beziehungsweise wen ich befragen möchte. Beziehungsweise ich wusste, dass ich eigentlich Lehrer befragen wollte, aber ich wusste jetzt nicht, okay, zu welchem Thema. Und als dann eben eine kleinere Gruppe eben gesagt hat, okay, wir würden gerne zu Chancengleichheit die Lehrer befragen wollen, da habe ich gesagt, okay, das hört sich ja interessant an. Und als es dann noch ein bisschen ausführlicher erklärt wurde, habe ich mir gesagt, okay, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, da würde ich gerne dabei bleiben.
Lara, du hast gerade schon so ein bisschen in die Richtung mit der Schere gesprochen zwischen guten und schlechten Schülern. Das Gebiet der Chancengleichheit ist ja sehr groß und auch sehr vielseitig. Wie habt ihr in eurer Gruppe Chancengleichheit für euch definiert?
Wir haben in unserer Gruppe tatsächlich das gar nicht richtig festgelegt, was Chancengleichheit ist. Das hätten wir mal machen können, hat sich dann aber komplett verändert, finde ich, als wir die Interviews zusammengeführt haben. Also wir haben dann auch nicht gesagt, wir haben eine Definition von Chancengleichheit, sondern unser Thema ist die Chancengleichheit und jeder Lehrer, der interviewt wurde, hat da eine andere Aussage dazu getroffen oder eine andere Richtung auch eingeschlagen. So, also war eine Aussage zum Beispiel, dass gleiche Voraussetzungen gegeben sein müssen, eben auch digital und die gleiche Unterstützung gegeben sein
Ja,
muss.
es geht auch oft einfach nur um die Möglichkeiten, dass jeder die gleiche Möglichkeit hat, dann unterrichtet zu werden oder lernen zu können. Und also die Unterstützung und die Möglichkeiten waren dann so die Hauptaspekte.
Genau, dann aber nochmal zurück zu den, zu den Interviews, die ihr dann geführt habt. Also ihr habt 5 Lehrerinnen und Lehrer befragt. Mit was für Menschen habt ihr da geredet und inwiefern haben die sich unterschieden?
Das waren hauptsächlich weibliche, also Lehrerinnen. Ich glaube, wir hatten nur einen einzigen Mann. Und die waren alle noch ziemlich jung, also um die 30. Der Mann, ich glaube, eine Person war ein bisschen älter, aber ich bin mir da auch gar nicht sicher. Und ja, also die waren selbst noch relativ jung, also haben auch noch nicht ewig lange unterrichtet und kennen damit. Konnten wir dadurch ziemlich gut auch nachvollziehen, wie die sich fühlen. Und weil eben der Alterunterschied auch noch nicht so groß ist. Und jüngere Lehrer haben auch seltener Probleme mit den Medien, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und dadurch war das auch nicht so schwierig, dann auch in Online-Vorlesungen und so weiter zu veranstalten oder die E-Mails rauszuschicken. Damit die Schüler die Materialien bekommen, was bei älteren Lehrern vermutlich viel mehr Probleme machen würde.
Da fand ich es auch interessant, dass Alle Lehrer, also zum einen waren eben alle Lehrer unterschiedlich an unterschiedlichen Schulen und in unterschiedlichen Bezirken auch. Also zwei Lehrer waren aus dem Kreis Calw und die anderen eher, glaube ich, um Freiburg rum, wenn ich es richtig weiß.
Ja.
Oder alle waren von Baden-Württemberg, aber innerhalb Baden-Württemberg an unterschiedlichen Schulen. Und ich habe rausgehört bei meiner Interviewpartnerin, dass sie an derselben Schule sogar unterschiedliche Methoden haben, um mit ihren Schülern zum Beispiel Kontakt aufzunehmen. Also unsere Lehrer, die wir gefragt haben, waren unterschiedlich, aber auch die Lehrer innerhalb einer Schule waren komplett unterschiedlich. Also wir hätten, glaube ich, auch alle einen Lehrer aus der gleichen Schule fragen können und sie wären komplett unterschiedlich gewesen mit ihrer Herangehensweise in der Zeit.
Wie kam es dazu, dass ihr in Anführungsstrichen nur jüngere Lehrerinnen befragt habt?
Dadurch, dass manche von unserer Gruppe mit den Lehrern von privat schon Kontakt zu den Lehrern haben, hat es sich einfach angeboten, da mal kurz nachzufragen, okay, können wir da kurz ein Interview machen? Und da, so hat sich das am besten ergeben.
Im Voraus war uns das allen auch gar nicht bewusst. Wir haben nur unterschieden, dass wir Grundschullehrer und weiterführende Schullehrer haben eben. Und nicht nur Grundschullehrer zum Beispiel. Das Alter war uns gar nicht so wichtig.
Dann genau, habt ihr schon ein bisschen auch erzählt, wie die Lehrer dann vorgegangen sind während dieser Zeit der Pandemie? Also wir kennen ja den geschichtlichen Ablauf. Also erst war alles ganz gut und dann auf einmal brach ja diese Pandemie über uns herein und die Schulen waren durchaus überfordert. Wie ging es dann jetzt quasi weiter bei euren Interviewpartner und Partnerinnen? Wie haben die den Unterricht gestaltet und den Kontakt gehalten?
Die Person, die ich interviewt habe, hat schon im Voraus gewusst, dass die Schulen schließen. Und dann am letzten Schultag haben sie dann Material mitgegeben, die Schüler dann bearbeiten sollen. Bis zu den Pfingstferien war das, glaube ich. Und danach, also nach den Pfingstferien, wurde dann per E-Mail zusätzliches Material versendet. Und falls die Schüler bzw. die Eltern der Schüler nicht über E-Mail erreicht werden konnte, dann wurde auch per Post das Material an die Kinder weitergeleitet.
Also bei meiner Interviewpartnerin war es so, dass sie selbst in der Zeit gar nicht unterrichten musste. An ihrer Schule wurde so gehandhabt, dass nur Deutsch und Mathe unterrichtet wird während der Zeit, weil die Schüler machen ja eh schon wenig und dann sind sie mit Deutsch und Mathe eigentlich schon überfordert und sollen hauptsächlich das machen, der Rest ist nicht so wichtig.
Und so muss aber auch gesagt werden, das war Grundschule bei ihr.
Genau, das war in der Grundschule und es war auch nur eine Schule, bei der das so war. Ich habe es bei keiner anderen Schule so mitbekommen. Und die Lehrerin hat eben nur Nebenfächer unterrichtet und wurde dann gegen Ende, glaube ich, eingesetzt, um die Schüler zu unterrichten, die, wo man gemerkt hat, dass sie hinterher sind und nicht auf dem gleichen Stand sind wie die anderen, wurde aber, genau, musste nicht unterrichten und keinen Kontakt aufnehmen mit den Schülern. Sie hat aber auch erzählt von den anderen Lehrern, die auch über E-Mails mit den Eltern in Kontakt waren oder Briefe geschrieben haben sogar. Und eine Lehrerin ist sogar an den Häusern vorbei, um die Lernpakete abzugeben. An der Grundschule ist es eben möglich oder besser machbar, weil die meisten Schüler im selben Ort sind.
Ja, es klingt ja schon nach einem heillosen Durcheinander, wenn man sich das so anhört. Wie seid ihr denn jetzt in eurer Forschung eigentlich vorgegangen, um da zu dem Thema Chancengleichheit zu forschen?
Also wir haben uns noch überlegt, was denn Faktoren der Chancenungleichheit sind. Und haben das die Lehrer dann auch gefragt, was sie dazu meinen oder wie man das dementsprechend dann auch eventuell ausgleichen könnte. Und das meiste, oder also wir haben so ein bisschen rausfinden wollen, wo denn tatsächlich die Ungleichheit, weil es ist ja eindeutig eine Ungleichheit vorhanden, wo denn tatsächlich die Ungleichheit stattfindet oder ja, wo man dann auch eventuell eingreifen könnte. Zum einen liegt es an der Selbstdisziplin von den Schülern selber. Und da kann man, glaube ich, nie was machen oder da kann man schlecht eingreifen, auch wenn nicht Corona wäre, wobei trotzdem während der Schule man die Schüler noch mehr motivieren kann eventuell, wenn sie alle zusammen im Klassenraum sitzen und ein Thema bearbeiten oder so. Unterschiedlich ist aber auch vor allem die Herangehensweise der Schulen und der Lehrer. Und ganz wichtig sind halt einfach die Elternhäuser, die ja durch unterschiedliche technische Ausstattungen und alles Mögliche einfach nicht die gleichen Voraussetzungen geben können.
Okay, und diese Faktoren der Chancenungleichheit, die habt ihr aber dann von den Lehrenden in Erfahrung gebracht quasi?
Ja,
und genau. Oder Interviews, okay. Und das waren jetzt die, die du aufgezählt hast?
Genau, ein paar davon.
Welche anderen gab es denn dann noch?
Ja, auch ein großer Aspekt von der Chancenungleichheit ist halt auch einfach die Ausstattung der Schüler. Manche müssen das elektronische Gerät, also Laptop, Tablet, Handy von den Eltern einfach nutzen, damit sie bei Zoom-Meetings oder sonstigen dann eben auch teilnehmen zu können. Oder den Druck, sie müssen das Material ja auch ausdrucken. Da muss der Drucker für sie bereit sein. Und das wird ja dann auch teuer, wenn dann etliche Sachen ausgedruckt werden müssen. Und das muss halt in dem Haushalt auch erstmal geben. Das ist halt auch ein sehr großer Aspekt.
Würdet ihr sagen, dass die Pandemiesituation jetzt bestimmte Faktoren da verstärkt oder vielleicht auch verringert hat?
Einerseits würde ich sagen, dass durch Corona die Chancenungleichheit stärker wurde. Insofern, dass die Schüler von daheim oder die Schüler, die von daheim eh schon wenig Unterstützung bekommen hatten, die haben während Corona natürlich genauso wenig Unterstützung bekommen und sind deswegen oder werden deswegen schlechter in der Schule, weil sie einfach weniger Schulaufgaben machen. Und gleichzeitig kann ich mir auch gut vorstellen, dass während der Zeit gerade Elternhäuser und Schulen eine bessere technische Ausstattung bekommen haben und somit die Chancengleichheit schon eher oder also ein bisschen mehr gegeben wurde, als sie davor gegeben war.
Was ich auch dazu sagen würde, ist, durch Corona sind Chancenungleichheiten aufgetreten, die vorher gar nicht gegeben waren. Zum Beispiel eben die Technik war vorher gar nicht so großartig verlangt. Und jetzt ist es Hauptmedium, was benötigt wird, um eben durch Corona dann unterrichtet zu werden. Und ein Aspekt muss ich aber auch sagen, dass Corona auch geholfen hat für manche, weil es jetzt jeder Schüler konnte jetzt so viel Zeit für die Aufgaben benutzen, wie er braucht. Wenn sie gearbeitet haben, hatte jeder so viel Zeit, wie er benötigt. Und das ist in der Schule nicht immer gegeben. Aber das ist auch der einzige gute Effekt, der mir eingefallen ist.
Inwiefern hat denn jetzt die Corona-Pandemie Einfluss auf, ich glaube, du hattest schon am Anfang dieses Symbol der Schere gebracht, Lara, zwischen den ja leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülern, die da vielleicht sogar weiter auseinandergegangen ist. Welchen Einfluss hatte diese Corona-Pandemie denn auf diese Schere quasi?
Also ein Lehrer hat es gut zusammengefasst. Er hat gemeint, es gibt drei Typen, drei Lernertypen oder drei Schülertypen eben. Zum einen die Fleißigen, dann die, also die Fleißigen, die in der Zeit dann gut durchkommen und alle Aufgaben weiterhin gut bearbeiten können. Dann gibt es die Typen, die denen es eben gut tut, dass sie zu Hause sind und mehr Zeit haben, um Aufgaben zu bearbeiten, weil sie schon auch fleißig sind, aber mehr Zeit brauchen für manche Aufgaben. Und dann gibt es die Schüler, die nichts machen. Und deswegen wird die Schere, oder also meiner Meinung nach ist gar nicht auszuschließen, dass die Schere nicht weiter auseinanderklafft. Ein Lehrer hat, glaube ich, gemeint, dass die Schere eigentlich ganz normal bleibt oder ähnlich bleibt. Kann ich aber gar nicht richtig nachvollziehen, weil es einfach Schüler gibt, die können leichter und besser alleine arbeiten und kommen dann gut hinterher mit dem Stoff. Und es gibt andere Schüler, die sind auf die Hilfestellungen von den Lehrern angewiesen, die im selben Raum sind und ihnen sagen können, wie sie jetzt weitermachen können, beziehungsweise ihnen auch sagen können, dass sie jetzt was machen müssen und diese Aufgaben bearbeiten müssen oder sogar mit ihnen dieselben Aufgaben bearbeiten. Und das wurde eben nicht gegeben.
Das ist auch gar nicht so einfach, die Stände der Schüler auch wirklich nachzuvollziehen, weil auch kein wirklicher Nachweis gegeben war. Also es würden ja auch keine Klassenarbeiten oder sonst irgendwie was geschrieben. Und deshalb ist auch gar nicht so genau klar, wie weit die Schüler jetzt wirklich sind und was sie auch wirklich davon behalten bzw. gelernt haben. Und das wird auch erst in den nächsten Monaten eigentlich auch herauskommen, wer jetzt auch wirklich wie viel gelernt hat. Und da muss dann halt auch aufgegriffen werden, dass jeder Schüler dann auch weitergeleitet werden kann.
Ja, jetzt klingt das natürlich in Anführungsstrichen so, als wären die Schüler für ihren Lernerfolg dann ja auch verantwortlich, so wie der eine Lehrer das geschildert hat, dass es da eben auch die gibt, die dann nichts machen. Habt ihr vielleicht auch herausgefunden, wie das System Schule diesen Schülerinnen und Schülern auch helfen könnte durch Veränderungen vielleicht? Also gab es da Lehrer, die Ansätze gefunden haben oder überlegt haben, wie man das ändern könnte?
Ein großer Aspekt, würde ich sagen, ist auf jeden Fall Kontakt zu den Eltern und die Mitarbeit vor allem von den Eltern, weil oftmals ist es wirklich so, dass die Lehrer nicht genug Kontakt zu den Eltern haben und deshalb die Eltern nicht wissen, was jetzt genau verlangt ist und wie sie dem Kind auch helfen können. Und dadurch, dass auch viele von den Lehrern unterschiedliche Aufgaben für die Schüler haben und das nicht strukturiert ist, wissen die Eltern auch nicht genau, was und wie sie machen müssen, damit den Schülern auch geholfen werden kann. Und dadurch, dass es auch eben so unterschiedlich ist, verlieren auch die Eltern den Überblick. Und dass da irgendwie eine Struktur reinkommt, dass die Eltern das auch nachvollziehen können, damit sie den Kindern dann auch besser helfen können, ist eine große Voraussetzung, finde ich.
Ich glaube, mit das größte Problem ist aber, dass die Eltern gar keine Zeit haben. Also ja, die wenigsten Eltern sind noch daheim und arbeiten nicht. Sondern also die meisten, die sind, wenn sie daheim sind, im Homeoffice und müssen selber gucken, dass sie ihre Arbeit erledigt bekommen und haben keine Zeit und Möglichkeit, den Schülern zu helfen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass die Lehrer den Eltern vielleicht auch einen Aufschrieb geben oder einen Brief schreiben oder eine E-Mail schreiben oder sowas, um den Eltern einen Hinweis zu geben oder zu helfen, wie sie ihre Kinder unterstützen können, auch während der Homeoffice-Zeit oder so. Ich weiß von einer Lehrerin, die als dann wieder so ein bisschen Präsenzunterricht möglich war, dass sie dann an der Schule war und die Schüler aufgefangen hat, die nicht so gut hinterherkamen mit dem Stoff. Das hat man herausgefunden durch Online-Konferenzen, glaube ich, wo man gemerkt hat, die Schüler sind nicht ganz auf dem laufenden Stand. Und eine andere Lehrerin, die hat extra, also noch mehr Zettel gemacht also nicht mit Aufgaben, sondern eher mit Aufgaben, wie sie die eigentliche Aufgaben lösen können. Also für die Lehrer war es insofern ein großer Mehraufwand, wenn sie wollten, dass die Schüler das Thema verstehen, was sie gerade behandelten.
Es ist natürlich auch eine schwierige Situation, ja. Also man war das quasi gewohnt, dass die Lehrer eben die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler unterrichten und die Eltern waren quasi in der Zeit arbeiten. Jetzt ist auf einmal alles irgendwie durcheinander geraten und ja, so richtig die Ansätze, wer jetzt sich tatsächlich darum auch dann kümmern soll, dass die Kinder dann die ihre Bildung dann auch erfahren, ja, scheint ein sehr schwieriger Aspekt dieser ganzen Pandemiesituation zu sein. Jetzt hattest du gerade gesagt, Lara, dass dass sich da Lehrerinnen drum gekümmert haben, in persönlichen Gesprächen herauszufinden, wie weit die jeweiligen Schülerinnen und Schüler sind. Wäre das vielleicht ein Aspekt für die Lehrenden an sich, einfach die Lehrerinnen-Schülerinnen-Beziehung viel mehr in den Vordergrund zu stellen in solchen Situationen?
Also ich glaube, das ist immer ein Vorteil oder eine gute Idee, mit den Schülern direkt Kontakt aufzunehmen als Lehrer. Ich glaube aber, dass es überhaupt nicht machbar ist. Also da bräuchten wir 10-mal so viele Lehrer, wie wir jetzt haben, dass jeder Schüler so ein persönliches Gespräch mit dem Lehrer führen könnte.
Also ich habe auch erfahren, dass eben so Lehrer-Schüler-Gespräche stattgefunden haben, also per Telefon zum Beispiel oder stellvertretend mit den Eltern dann auch. Aber das kann man ja auch nicht täglich machen. Das macht man dann vielleicht einmal jede Woche oder alle 2 Wochen, aber täglich ist es ja auch unmöglich. Und das Problem ist auch einfach, nicht jeder nimmt es genau gleich auf. Also das Gespräch kommt ja auch unterschiedlich bei den Schülern auch gut an und nicht jeder hat gleich viel davon mit so einem Gespräch mit einem Lehrer, weil ja, die Schüler sind ja alle unterschiedlich und der eine braucht das und dem tut es auch richtig gut, aber manche wollen das dann auch gar nicht. Und trotzdem fehlt es denen dann auch, wenn sie es nicht haben.
Was glaubt ihr denn, haben die Schulen aus dieser, ja, ich nenne es mal ersten Welle der Pandemie mitgenommen?
Also einige von den Lehrern haben gesagt, einen guten Aspekt hat es, weil die Schüler jetzt sich besser mit den Medien auskennen. Also die, als immer mit Zoom-Meeting dabei waren und so weiter, die kennen sich jetzt mit dem Computer sehr viel besser aus. Die immer, manche haben auch selbst gelernt, E-Mails zu schreiben, was sie vorher möglicherweise noch nicht konnten. Das ist ja auch ein bisschen ein Skill dann entstanden. Aber es ist halt so problematisch auch und es klappt halt auch nicht mit jedem Schüler. Und die Ausstattung hat auch nicht jeder Schüler. Das ist halt ein riesiges Problem eben auch, dass eben einige Schüler nicht genug ausgestattet sind, dass sie an allem teilhaben können. Und außerdem ist auch eins der großen Probleme eben, dass die Schulen selbst unterschiedlich, also selbst Lehrer in der gleichen Schule machen unterschiedliche, gehen unterschiedlich da mit der Situation um. Und dadurch wollen die Lehrer auch einfach für eine zweite Welle, wollen sie einfach mehr Struktur. Auch vom Staat verlangen sie mehr, dass da eine Struktur reinkommt, dass das auch flüssiger ablaufen kann. Sehr viele wollen dann auch, dass so jede Schule so einen Verteiler eben auch aufstellt, weil das hat noch nicht jede Schule, dass da einen Verteiler gibt, womit man dann auch die Unterlagen ziemlich einfach verteilen kann und abrufen kann.
Ja, ich glaube auch, dass vor allem die technische Ausstattung weiter vergrößert oder verbessert werden kann und wird für eine zweite Welle. Und sonst kann ich es schlecht einschätzen, ob die Lehrer sich darauf einstellen können und sich mehr Zeit dafür nehmen können, vielleicht einzeln tatsächlich mit jedem Schüler ins Gespräch zu gehen, den anzurufen und nachzufragen, oder ob sie sagen, sie werden weiterhin Online-Konferenzen machen oder jetzt vielleicht auch mehr Online-Konferenzen. Vielleicht wird es weniger Unterricht geben, weil es anstrengend ist, direkt beieinander oder jeden Morgen 6 Stunden vorm Laptop zu sitzen oder so. Wobei ich glaube, dass sie ja jetzt schon ein gutes, also ich weiß von manchen Schulen, dass sie dort eben mit so Gruppen angefangen haben, dass immer eine Gruppe im Präsenzunterricht war die anderen zwei Gruppen wurden zugeschaltet und am nächsten Tag war eine andere Gruppe da. Also ich kann mir vorstellen, dass es so auch weiterhin sein wird und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, um den Schülern so oder um so den Stand von den Schülern vielleicht auch ein bisschen besser abzufragen und daraufhin aufzubauen und den Unterricht weiterhin zu gestalten.
Gibt es bei der ganzen Thematik jetzt im Nachhinein irgendeinen Aspekt, wo ihr festgestellt habt, dass ihr den nicht herausgefunden habt, aber der euch total interessiert hätte?
Mich interessiert voll, wie die Schulen jetzt weitermachen mit den Unterschieden von den vom Lernstand von den Schülern. Weil, also irgendwann hieß es mal, niemand muss die Klasse wiederholen wegen Corona, aber wenn niemand wiederholen muss, dann müssen ja die Schüler, die auf dem eigentlichen Stand sind, eine Klasse überspringen können. So, und das macht ja auch keinen Sinn. Also da frage ich mich tatsächlich, wie sie das machen wollen, ohne dass im Unterricht Schüler von in Noten gesagt, von einer Note 6 bis zu einer Note 1 da sitzen, sozusagen.
Lars, hast du noch einen Aspekt, der dir jetzt irgendwie in den Interviews jetzt im Nachhinein noch auf der Zunge liegt?
Mich würde wirklich einfach interessieren, wie sich dank Corona jetzt das Schulsystem möglicherweise ein bisschen verändern würde. Das kann mir niemand beantworten, aber es würde mich ein bisschen interessieren, ob und wie stark dann auch die Veränderung dann ist.
Dann würde mich jetzt tatsächlich abschließend noch interessieren, was ihr beide als angehende Lehrende für euer Berufsleben aus euren Interviews mitgenommen habt.
Ein großer Aspekt für mich ist einfach, dass ich wirklich noch mehr als gedacht darauf achten muss, dass ich wirklich einen sozialen Kontakt zu meinen Schülern habe. Dass ich auch einfach mit denen ab und zu einfach mal privat so ein kleines Gespräch halte, was ich überhaupt nicht kenne. Also niemand von meinen Lehrern hat das, okay, die wenigsten Lehrer haben das gemacht. Ab und zu gab es das mal bei Notenverteilung, aber nie so zwischendurch einfach mal kurz gesagt, Lars, kannst du mal kommen, ich will mich gerne mal mit dir unterhalten. So kenne ich das überhaupt nicht. Da würde ich voraussichtlich mehr drauf achten. Und auch schauen, dass ich mehr darauf achte, dass jeder Schüler dann auch wirklich mitziehen kann auch. Also mehr darauf achten, dass ich wirklich alle gleich weit mitbekomme.
Ich weiß, dass ich bessere Voraussetzungen habe als Lehrer, die schon 30 Jahre im Beruf stehen, weil ich noch keinen anderen Unterricht bisher gemacht habe und mit der Technik, ich glaube, schon auch besser auskennen als jemand, der bisher noch nicht viel damit machen musste. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Vorteil für uns jüngere angehende Lehrer oder generell für jüngere Lehrer, dass sie mehr Möglichkeiten mit der Technik haben, weil sie sich einfach besser auskennen. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass es wieder normal sein wird, dass die Schule einfach für alle an der Schule in einem Raum stattfinden wird. Und dass nicht die Hälfte von der Klasse oder mehr von der Klasse zu Hause am Laptop sitzt und online zugeschaltet ist. Ja, das hoffe ich einfach, weil ich es mir anders gar nicht vorstellen kann, weil der soziale Kontakt so wichtig ist im Schulleben, im Schulalltag und das anders nicht möglich ist.
Ja, ein sehr schönes Abschlussplädoyer hier von dir. Vielen Dank euch beiden für dieses kleine Interview zu eurer Forschung. Mal schauen, wie sich diese ganze Situation noch entwickelt, ob es eine zweite Welle geben wird. Ja, wir werden es beobachten. An euch vielen Dank.